Ausgabe 45 des Science-Busters Podcasts. Letzte Woche Number One und diese Woche
auch. Und Number Two.
Willkommen zur 45. Ausgabe des Science Busters Podcasts. Nur noch 10 Wochen schlafen, dann sind wir bei Ausgabe 50 und ich nehme an, dann kann schon einmal ein Seligsprechungsverfahren des Podcasts eingeleitet werden. Produziert wieder wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntiger. Auch heute in Teil 2 des kleinen Ig Nobel-Schwerpunkts aus Anlass des 7. Heinz-Oberhammer Awards, umgeben von Mark Abrahams, Mina Lyons, Sabine Begall, David Hu, Professor für Ingenieurwissenschaften, Biologe am Georgia Institute of Technology, zweifacher Gewinner, kennt sich mit dem großen und kleinen Geschäft bestens aus wissenschaftlicher Sicht, und Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin und Mitglied bei den Science Busters seit 2016 und 2015 in Mathematik mit dem Ig Nobelpreis ausgezeichnet. Hallo.
Na, hallo.
Wir gehen heute weiter in Ausgabe 2 des Science Busters Podcasts. Ig Nobel Schwerpunkt zu David Hu, der David Hu ausgesprochen wird und nicht David Hu. How come?
That's just the Chinese character. It's the confusing one.
Yes, but you're American, but your name is pronounced Chinese.
Yeah, the Hu is... There's like an English name that's associated with that.
Hugh Hefner. Your fellow American. Oh, that's... He's a very... You don't want to be brought in context to Hugh Hefner. So it's who, yes. So you won the prize twice.
They call me Double Ig.
You call yourself Double Ig?
In the mirror.
Yes. And as a Double Ig, your special topics is...
I look at number one and number two.
Okay, that's a big business and small business in Europe. And in German language, it's großes und kleines Geschäft, and number one and number two in English. How did you get the idea? You have to do it every day, several times, but to do research, how come?
I started with number one, the small business. And only when I was dealing with changing diapers all the time, I had a really front row seat to observing how it was going. And I had a lot of time to think.
From your kids?
From my kids and the unfortunate accidents that can happen. Yes. Like sometimes you get peed on.
Yes, boys have a better aim.
Yeah, yeah. And I was just fascinated that little babies can pee for such a long time that they seem to have like a lot of pee in them. And I wondered if there's something wrong with my kids. And for me, the way to test it is not to go to the doctor, is to go to the zoo. So we went to the zoo and I wanted to see if my son had a different peeing time than all the other animals out there. And the nice thing is...
You placed them one next to the other and measured the time?
Well, the animals don't really listen to instructions, so we just had to be prepared to capture the pee. And to measure it with a stopwatch.
So you went to the zoo with cameras?
Cameras and big buckets.
And waiting
and
for the animals to
poo? Yeah, waiting. Well, they tell us. The elephants only pee. They pee in the morning when they wake up.
That's elephant time.
Yeah. Just like us, they release it. Yeah. And then when an elephant pees, it's no one can have a conversation. I mean, it's basically like the whole world stops because it's like it comes out like five showers at once.
Yes.
Except you don't get very clean in those showers.
Depends on how dirty you are.
Yeah.
What did you find out during observing animals while peeing?
So we were really surprised because an elephant's bladder is about 20 liters. So that's like a kitchen garbage can. Well, at least in America, we have big garbage cans because we eat a lot. It's 100 times bigger than your dog's bladder, which is like the size of a golf ball or a cup. So they have 100 times more pee, and we expected them to have longer time. But it turns out the average across all these animals, from a dog all the way to elephant, is 21 seconds.
That's the time, and if you take longer, you're ill, and shorter, you're a sportsman?
There are some exceptions to the rule. But the average, that's the average. We found that most animals empty their bladder when it's like two-thirds full.
And it starts from small animals, mice, the same time?
No, mice and rats and bats, they have a they're only like less than fraction of a second, because they can't even make a jet.
Just a drop?
They just like a shootout.
Squeezing
like
up?
Like a bad water gun. So they just let out little bits. In fact, the mice, when they're very small, they can't pee at all. They have to have somebody, when they're born, they have to be licked. To push it out, they have to break this force called surface tension. Mm-hmm. And their bladder is just too weak to do that. So they need help from their mothers.
So they have to, how old do mice get?
Just when they're just born. Then I think it's basically, if it's less than 0.2 millimeters, you can't get out on your own.
Okay.
You need to have assistance.
The forces are too strong, and afterwards it's just a little drops.
Yeah. And even when they become adults, the best they can get is just a few drops.
And to get rid of the drops, it's 21 seconds as well?
Oh, no. So it's only for, the rule is only for animals above 3 kilograms.
Okay.
So like...
Our very fat mouse?
Probably more like the smallest dog I saw in Vienna, which is like these wiener dogs. Those are probably the smallest. But like a big rat, probably still not gonna. 3 kilograms have to be.
Which animals did you do the research on?
All the mammals at the zoo. Lions and tigers and elephants, horses and cows, lots of dogs, lots of cats.
You have dogs in the zoo?
Those we went to the park. Okay. And we had to convince them to try to pee in like a bucket. And they don't want to do that, by the way. They're too smart for that. So we had to...
And to sober many, you have to get them drunk so that they would have peed everywhere.
We just trick them and put a big mat. And then once they pee on the mat, we weigh it.
Okay. And the weight of the urine is... It's measured against the time they take? Or?
Yeah, that we can measure the volume, and most animals pee about, their density is about the same. So we assume it's like water, and then we can get that's how I told you the elephant's like 5 showerheads.
Yes.
Because we can weigh
and
how much.
You got interested because you were peed on by a kid.
Yeah.
And you went to university and told someone, I want to do research because I get peed on all the time and I want to know how
it works.
Yeah,
I told my class right after a big test that if people want to help me with this research, they can get extra credit.
And you get money right away, no problem?
Well, the only students that want to do it are pre-medical students. Because Martin, you are pre-medical too, right?
2 years max, so not to mention... to be honest.
But the medical students, they'll do anything to get their grades. Yeah. So they're willing to go to the zoo and get peed on by the animals.
That's the job profile for a medical student. And you had to do the research and write the paper.
Yeah. No, we didn't get any money.
Yes, that was my question.
No, we didn't. In fact, U.S. government accused me of being a criminal. Based on this research and other researches.
Because of exploiting medical students or observing animals while peeing?
For observing animals while peeing, for observing dogs while shaking, and for counting how many hairs that squirrels have, which is about 1 million.
You did not count them. You made the math.
We
did
can
the
estimate,
math.
Yeah.
Yes.
Yeah.
Thus, you couldn't be in Vienna if you counted.
No, that would be truly waste, truly wasteful. Yeah, I'd be guilty.
How did you convince police not to be a criminal?
Well, I don't know if I convinced them, but I wrote a... So the senator, he accused me on national TV. He made a big game show wheel of all the other scientific criminals, and he's spinning the wheel. And as soon as it lands on my name, then he would start talking about me.
It sounds funny, but I presume it wasn't funny for you at that time?
The first day was not very funny, yeah. Because my university called me and said... Hey, you know, everyone's only there on once, but you're on that wheel 3 times. Yeah, the first few days was a little bit sad that people can misinterpret the research.
But there's a publication, so which paper did publication?
Proceedings of National Academy of Sciences, yeah.
They
were very happy about
that. They were happy. Noble. They didn't ask strange questions.
Oh, no.
Or they have a separate part in their magazine for a criminal scientist.
Oh, you mean after I was accused? After I was accused. I mean, apparently the government that we have a National Science Foundation that gives funding, they have a special training session about how to deal with me. Okay. And deal with people like me.
So are there a lot of people like you in science?
Not anymore. We all got removed. No, but they said you have to do things like don't put any interesting things in your titles of your papers. Make it sound really boring.
So it gets more difficult for you to find papers with good titles?
We try not to let anything discourage us. We try to be persistent.
And there are still enough titles of papers that are funny enough and not boring, not to
sometimes,
get out of the cover.
Sometimes it's the title of the paper that draws our attention to it or draws somebody else's attention to tell us. But often it's something right in the paper itself, either the whole idea of what they're doing or some particular sentence. Often there's some sentence inside that's a beautiful piece of poetry of such tremendous power that it eventually will win an Ig Nobel Prize.
Okay, thank you. And coming back to you, David, after number one, you thought doing the count number two, or there were no more scientists to do number two for you?
So number two came because during one of our talks, someone was reading a children's magazine, mm-hmm. and they noticed, they said, we were giving a talk about poo, just regular human poo. Mm-hmm. And they said...
What's regular human poo?
Well, the doctors, they have seven different types. The most regular is...
It's the Bristol stool chart?
Yeah, that's Bristol stool chart. That's exactly right, Bristol. It's soft, like a snake, with no cracks. Yeah. And long. Mm-hmm. That's regular.
Excuse me. Remember that phrase I used? It's like poetry.
Yes.
Yeah. The worst one is like okay. Fluffy and yes. Like with like small pieces. But
you like the snake ones.
Yeah. But the audience member, they said, hey, your theory cannot account for cube shaped poop found in Australia. I had never heard of it before. But it was basically they would read some children's magazine and read about this, and they said, we dare you to research this.
And you thought it was modeling of the poo?
I thought the cubes? I think our initial idea was that the way you make these strange shapes is like you make a spaghetti. Mm-hmm. You take some kind of dye, you know, some kind of shape, and you force like a soft thing through, like a toothpaste. Mm-hmm. So the theory at the time was those animals, they're called wombats. They look like a small bear, that they had like a square-shaped butthole. I don't say butthole in German, yeah. But...
Yes.
Yeah, butthole in mm-hmm. English, yeah. And they would just push it through, and it started out with like a toothpaste, and it became like a cube. That's the theory.
But what advantage would a wombat have with a cube-shaped butthole?
Oh, the...
Cube-shaped poo is evolutionary strange, but... a cube-shaped butthole is even stranger. But you found out it didn't work.
No, that's not a. It turns out we did CT scans and looked carefully at their buttholes, and they're just circular, just normal, like a normal human.
What did you have to do to take a careful look at wombat's buttholes? Dead animals or alive?
Well, unfortunately, those wombats are hit by cars every regularly in Australia. So our collaborator froze a wombat and shipped it to us over in Atlanta over Christmas.
Over Christmas.
Yeah.
The important fact is over Christmas.
Well, it cost us my most expensive Christmas gift. It was €1,000 to ship a wombat's poop and intestines yes. over. You have to have insurance and has to sit on an airplane. First class.
But it was worth it?
Oh yeah, it was because no one knew the secret for how they make it, and it turns out that they make a cube inside their bodies. They have a factory for making it cubic.
How do they manage?
So the wombat's 30 kilograms. It's like a small kid, but their intestines are 10 meters as long as a human intestines.
So they're mainly furry intestines.
Furry.
With fur.
Oh, no, the outside's really furry, but the inside is just like, it looks like a normal intestines until you cut it open, cut the intestine open.
Yes.
We found the last portion of the intestines, it's filled with cubes. Mm-hmm. It's like a dice company. So that gets cubic inside the body. And, you know, if you look at the way we make cubes, no one has, you can make them by shaping through a mold, or you can make them by slicing. No one's ever made it out of a circular thing. So mm-hmm. imagine the intestines are still circular, but it's basically making a cube, is making like a square peg out of a round hole.
And how do they do it? Rolling the dice?
How do they roll the dice?
Yes.
So everyone thought that intestines are, so when you eat sausages, right?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Have it. That's like meat inside the intestine. Everyone thinks that the intestine is like the same properties all around. Mm-hmm. But it turns out wombat intestines, they have stripes in them mm-hmm. that are like four times as stiff. And so when the intestines, so they actually, every time that we're sitting and digesting, they sort of move in and out. They basically like inflate and deflate, inflate and deflate. And if you have sides that are stiffer, they basically can basically squeeze harder on certain parts of the poop. Mm-hmm. And they do that about 50,000 times over 3 days to basically move back and back and forth. And they get more and more cubic at the end.
It's hard work for them. But they get rid of it easily, or it's a tough time for them getting rid of the cubes?
I never saw their faces.
You just saw the feces.
I look at feces. I don't look at faces. Yeah. But imagine if you were pooping out, they make 100 dice per day.
Per day?
Yeah.
Wow.
And they evolved, so they're marsupials, like a kangaroo. They evolve a pouch, except for wombats, the pouch face toward their butthole. So they actually, their kid is sitting there, and they poop right on their babies, mm-hmm. like 100 times per day, like on their eyes.
So they know in what shitty world they are born in.
There's no mistake, yeah. That's their punishment.
Yes. Yeah. And why did evolution... doesn't decide, but why? Why do they do it?
Yeah, there's 10,000 species of mammals only, and even there's 3 species of wombats. And why are this one the most cubic? So they live mostly underground. They spend most of their time digging these underground burrows, and they protect their burrows by coming out during the daytime and pooping only in particular places. Mm-hmm. So they call them latrines. So they have very short legs. So they try to crawl on the tallest object they can, which is usually some stump or some very short rock. And they poop all their poop on top of that rock.
100 cubes?
Over the course of a day, mm-hmm. yeah. We think what happened is that originally the poop was circular, and it just rolled down the rock, mm-hmm. and they're very disappointed for all that effort.
But it will have taken a million years to evolve the cubic-shaped poo. So a million years disappointment, and finally...
I think it's gradual. Yeah, it's gradual. And then some of the wombats that evolved more sort of maybe one corner of the cube would turn out better, and then eventually 4 corners of the cube. And those are the ones that stayed so that they can basically poop on, make piles of their poop. And we think those poop, they can act like a – when you go hiking, you leave a cairn, like mm-hmm. a pile of rocks. They kind of leave as a marker to other wombats.
So other animals see there's living someone who is strong, who can poo impressively.
Who can poo 5 layers. Yes. That means you better stay away.
That's like a warning for other wombats?
I don't speak wombat, but I think somehow that's one hypothesis for why we think they do it. But to be honest, we don't. I mean, other things, they can – the 4 corners, they can also – help retain water better.
Mm-hmm. Couldn't it be also sexual selection, so that females get attracted by big piles of poop, for example, and then chose the males, the highest one?
Yeah. Yeah, that's possible too. But I think the females also make the cubic poop too.
Yeah, sometimes you cannot disentangle it. So if the one sex can do it, the other has to...
Do
well.
It too.
Yeah. But apparently, in the zoos, they are not cubic anymore. Mm-hmm. They have to be. They have to be wild, like really wild.
So it's not necessary in the zoo because too few animals.
But no one. I think it's partly in the zoo. They're adequately hydrated, so they live in a place that there's very little water. Okay. So it's very drought tolerant, and you need to have the dryness to make the corners of the poop. That's why you and me, we cannot make cubic poop, even if we sit there in the toilet and go with your hands.
But even
I tried. It's not possible.
But if we don't drink for days and nearly starving, it wouldn't work either.
I didn't try that
one. Done no proper research. So you did research on number 1 and number 2, and which one will be your number 3?
Oh,
is there a number 3?
No, I'm just trying to do things that that interest me.
Okay.
Well, right now we're working on – we have a project in earwax. Yeah, the earwax inside ears mm-hmm. and what's the properties it has. Mm-hmm. And we find that it's really good at preventing insects from crawling in your ear.
That's the reason why there's UX.
We think, we find that it's like very, very slippery to insects. And in a lot of third world countries, if you sleep near the ground, you can actually get insects in your ear. And they're very difficult to get out. It's like a home, new home for them. Very warm.
Is it also that it is the bitterness of earwax? I think that there was some research many years ago that a researcher looked for the bitterness of earwax, and that is the reason why it is an insect repellent.
I didn't know it was bitter. I never tasted the earwax.
Why not?
You should. Yeah, a proper researcher should take a taste. Start with individual inspiration, actually do the research all the way. Personally.
But I understand. You come from number one and two, and there's no tasting.
Yeah, but he did something with his hands, if I got it right, to...
To shape the poo, try to make sure the human poo is not cubic and it's not very...
So it's not a matter of disgust. You just didn't think of it yet, right?
Yeah. The animal earwax is actually pretty gross. It smells very, very bad because it's mixed with feces and other things. I mean, it takes weeks for it to leave your body.
Pee, poo, and earwax is the title of your next book, I presume.
Yeah, those are three close friends.
Soweit Nummer 1, Nummer 2, jetzt, wenn man so möchte, Nummer 3, nämlich jetzt zur Forschung, die zur ersten österreichischen Ig Nobelpreisgewinnerin geführt hat, Elisabeth Oberzaucher, seit knapp 7 Jahren Mitglied der Science Busters. Und wir haben schon einmal ganz kurz gesprochen darüber, worum es bei der ausgezeichneten Arbeit geht, aber heute wollen wir uns dann später damit beschäftigen, wie man das eigentlich macht. Zuvor aber noch eine Ergänzung zur ersten Ausgabe, also zu Podcast 44, in dem kurz die Frage aufgetaucht ist, was denn genau Toxoplasmose sei und wodurch die Krankheit ausgelöst würde. Und als Zusatz heute, was das Ganze mit Wölfen zu tun hat. Und erstaunlicherweise spielt auch da Urin eine große Rolle.
Genau, also Toxoplasmose, das war ja die Frage, mit der wir euch bei der letzten Ausgabe ein bisschen hängen lassen haben. Nämlich, was ist das eigentlich? Wer löst diese Krankheit aus? Ist es ein Virus? Ist es ein Bakterium? Nein, weder noch. Es handelt sich bei Toxoplasmosa gondii um einen parasitischen Einzeller. Und diese Einzeller, die brauchen große Tiere, um in ihnen leben zu können. Und zwar nicht nur eine Tierart, sondern mehrere. Also das kennt man von unterschiedlichen Parasiten, dass die so einen Endwirt haben, wo sie dann auch tatsächlich ihre sexuelle Fortpflanzung durchführen. Das wäre bei der Toxoplasmose die Katze. Was die dann darüber hinaus noch brauchen, ist ein Zwischenwirt. Da, wo die ein Zwischenstadium einnehmen, in den Muskelzellen der Beutetiere der Katze, also klassisch wären das Mäuse, Vögel.
Das macht das mit dem Gehirn der Katze oder mit dem Gehirn der Beutetiere?
Grundsätzlich ist es so, dass ja diese Einzeller einmal von der Katze in die Beutetiere kommen müssen und das passiert hauptsächlich darüber, dass die Beutetiere in Kontakt kommen mit den Ausscheidungen der Katze, weil sie irgendwo dreckig ist, weil sie sich irgendwo wälzen etc. etc. Und dann kommen diese Einzeller in die Maus, in den Vogel und setzen sich dort in einerseits Muskelzellen und andererseits aber auch ganz bevorzugt in Nervenzellen und besonders gerne im Gehirn fest. Wenn man sich so fragt, irgendwie so, die werden jetzt aufgefressen, landen im Verdauungssystem, wie kommen die überhaupt ins Gehirn, müssen die da mühsam sich selbst vorarbeiten, bis sie ins Gehirn kommen? Nein, da haben die Toxoplasmose-Erreger tatsächlich eine Strategie gefunden, nämlich sie setzen sich an die Makrophagen, also das sind die Fresszellen, also Teil unseres Immunsystems, und diese Makrophagen, die sind dann quasi das Taxi, mit denen die Toxoplasmose-Erreger überall hinkommen im Körper.
Jetzt ist aber dann doch die Frage, Mäuse oder ich glaube auch Ratten und eben Vögel, die sind ja eher auf der Hut vor Katzen. Also Vögel, wie man ja mittlerweile leider weiß, ein bisschen zu schlecht. Katzen sind ja sehr erfolgreich, unsere Milchgeschwister, unsere Partner im Tod, wenn man so möchte, beim Ausrotten von Vögeln. Mhm. Aber warum, wie soll man sagen, wenn die Ausscheidungen von der Katze riechen, dann schauen die ja eher, dass sie weiterkommen und nicht, dass sie da in der Nähe bleiben und noch einmal die Gegenprobe machen, ob das wirklich von der Katze ist.
Ja, wobei irgendwie diese Dauerstadien, die mit den Ausscheidungen da ausgeschieden werden, mit den Katzenausscheidungen, die bleiben schon eine Weile infektiös, wenn man so sagen möchte. Also das heißt, es muss jetzt kein frischer Katzenurin, kein frischer Katzenkot sein, damit man sich das holt als Beutetier. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass alles, was nach Katze riecht, klugerweise eigentlich von den Beutetieren von Katzen gemieden wird. Also da suchen sie eher das Weite. Und das ist tatsächlich das Spannende, was man gefunden hat bei Mäusen und Ratten, dass diese Aversion, also dieses Vermeidungsverhalten gegenüber Katzenausscheidungen reduziert wird, wenn sie TrägerInnen sind dieses Toxoplasmose-Erregers.
Was heißt Vermeidungsverhalten? Die warten dann ein bisschen länger mit dem Davonlaufen und zeigen die Zunge. Und weil sie wissen, dass sie schnell sind und in der Hoffnung, dass es ausgeht.
Na, also ganz so wie bei Tom
und Jerry. Und die anderen Mäuse oder Vögel warten ums Eck mit dem Handy und filmen mit und dann gibt's einen YouTube-Hit in der Welt der Mäuse.
Also, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie bei Tom und Jerry, ne, wo irgendwie so das eine Mutprobe wäre, dass man jetzt der Katze nicht rechtzeitig ausweicht. Ganz so spektakulär kann man sich's nicht vorstellen, aber was Versuchsreihen gezeigt haben, also wenn man beispielsweise eben Katzenurin Ratten zum Schnüffeln gibt, dass die Reaktion des Davonrennens, des Vermeidens einfach verzögert ist, langsamer ist oder überhaupt nicht stattfindet, also dass denen der eigentlich relativ wurscht ist und kein Fluchtverhalten auslöst. Mhm. Und das ist das, was dann dazu geführt hat, dass man bei den Futtertieren gefunden hat, hier gibt's ein komisches Verhalten, das eigentlich sehr nützlich sein könnte für die Erreger, weil wenn die Tiere jetzt keine Angst mehr haben, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze dieses Tier auch wieder auffressen kann. Und auf diese Art und Weise wird dieser Zyklus wieder geschlossen, weil die Katze muss dann wieder ein Beutetier fressen, das diese Toxoplasmose-Erreger hat, damit dann die sexuelle Fortpflanzung in der Katze wieder stattfinden kann. Also ein mit Toxoplasmose infiziertes Beutetier bringt dem Erreger eigentlich nichts. Es sei denn, dieses Beutetier wird dann verlässlich wieder aufgefressen.
Aber dass das weniger Angst hat, dass es weniger furchtsam ist, bedeutet nicht, dass die Mäuse, also bleiben wir jetzt bei der Maus, dass die Maus zur Katze hingeht, weil sie auf einmal so attraktiv findet, sondern es ist einfach die Vorsicht herabgesetzt und dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Maus gefressen wird, weil sie nicht schnell genug Reis ausnimmt.
Genau. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Mäuse sich plötzlich in Katzen verlieben und ihre Nähe aktiv suchen, sondern sie suchen die Ferne nicht mehr.
Weil das wird nämlich manchmal so dargestellt, als ob die alle Angst verlieren und eigentlich fast Schmusetiere würden und nur die Katze weiß leider nicht, dass die Maus gerade so lieb ist, sondern das ist nur eine leichte Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten.
Genau, also es wird die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgefressen wird, erhöht und das ist wahrscheinlich durchaus etwas, was im Sinne der Toxoplasmose-ErregerInnen ist. Aber die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich so die Basisfunktion ist, ja, dass man sagt, diese Veränderung im Verhalten hat tatsächlich diese Funktion gehabt, um die Wahrscheinlichkeit, aufgefressen zu werden von einer Katze, zu erhöhen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was bei den Beutetieren, also den direkten Beutetieren der Katze, ob das jetzt Ratten, Mäuse oder Vögel sind, durchaus Sinn ergeben würde. Das wird dann natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man das dann auf andere Tiere überträgt. Es gibt nämlich nicht nur die Zwischenwirte und die Endwirte bei solchen Parasiten, sondern es gibt auch sogenannte Fremdwirte, also die eigentlich mit diesen Parasiten überhaupt nichts zu tun haben sollten. Dazu gehören unter anderem eben Wölfe oder auch wir. Also wir spielen
das ist, im Prinzip... Das ist so, wo wir uns denken, pfah, die Evolution, wie raffiniert, ein Parasit auf eine ganz kleine Gruppe Beutetiere und dann kommt der Mechanismus in Gang, so zielgerichtet, unglaublich, was da entstanden ist. Aber in Wirklichkeit ist es viel weniger treffsicher, sondern diese Toxoplasmose-Erreger, die infizieren einfach alles, was sie erwischen und manchmal passt's.
Genau, also das, was oft als sehr durchdacht und logisch und wirklich perfekt gelöst erscheint, wenn man genauer hinschaut, ist es ganz und gar nicht so.
Wie ist es jetzt mit Wölfen? Also Wölfe, wir essen ja keine Katzen, also bei uns ist es eine Sackgasse, aber Wölfe essen dann Katzen und dadurch kommt das wieder irgendein Kreislauf in den Gang oder was hat Toxoplasmose mit Wölfen zu tun?
Nein, eher umgekehrt, also wir essen zwar keine Katzen, aber Katzen essen auch keine Menschen und Katzen essen auch keine Wölfe. Dementsprechend ist das tatsächlich eine Sackgasse, weil hier eben dieses Stadium dann ein bisschen verloren geht. Nichtsdestotrotz sind sowohl Wölfe als auch Menschen durchaus da und dort in Kontakt mit den Ausscheidungen von Katzen und deswegen kann es zu diesen Zufallsinfektionen auch kommen für Nicht-Beutetiere der Katze.
Aber wo sind Wölfe in Kontakt mit den Ausscheidungen von Katzen?
Naja, Katzen sind ja jetzt nicht nur unsere süßen Hausmiezen, sondern Katzenartige gibt es ja viele. Mhm. Beispielsweise gibt es durchaus überlappende Streifgebiete zwischen Wölfen und Panthern. Mhm. Wenn das überlappt, dann kommt man natürlich auch in Kontakt mit den entsprechenden Ausscheidungen und dann kommst du zu dieser Infektion kommen.
Also oder was ist Luchs oder Wildkatze oder was es auch immer gibt, also alt ist, das müssen nicht nur die Hauskatzen sein,
genau.
die so großen Erfolg im Internet haben, sondern das kann alles sein, was zu den Katzenartigen gezählt wird. Was passiert jetzt, wenn der Wolf infiziert ist? Der hat dann plötzlich den Panther lieb oder verändert es den gar nicht?
Naja, auch bei Wölfen ist es eigentlich so, dass sich das Verhalten verändert und zwar auch eigentlich die Risikobereitschaft. Also die Wölfe tendieren eher dazu, dass sie ihr Rudel verlassen, ein neues Rudel gründen, auch mehr Kämpfe mit Artgenossen suchen und dergleichen. Und im Endeffekt hat man auch gefunden, dass Wölfe, die mit Toxoplasma infiziert sind, im Durchschnitt einen höheren sozialen Status haben als nicht infizierte Wölfe.
Das ist eine Karriereoption für Wölfe, ohne dass sie es wissen.
Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, du Wolf, du willst das ganz nach oben schaffen, also nimm jetzt mal einen Bissen Toxoplasma zu dir und dann wird das schon was. Mhm. Also da muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein, was die ursächliche Interpretation dieser Zusammenhänge betrifft. Also das ist zwar eine sehr sauber gemachte Studie, die diesen Zusammenhang gefunden hat, die über viele, viele Jahre hinweg Verhalten von Wölfen beobachtet und Wolfscode analysiert, also wirklich eine aufwendige Studie, aber nichtsdestotrotz ist die Datenbasis, ich glaube, das waren so um die 250 Tiere, die insgesamt dann berücksichtigt worden sind, immer noch sehr klein. Also da sieht man einfach irgendwie so wahnsinniger Aufwand. Man muss aber bei der Interpretation auch entsprechend vorsichtig sein und sagen, ja, also es könnte in irgendeiner Form einen Zusammenhang geben. In welche Richtung da die Ursachenwirkung geht, darüber kann man keine Aussage treffen.
Ja, das könnte doch immer Zufall sein auch.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ganz viele infizierte Wölfe, die dann wagemutiger wären, die könnten einfach auch deshalb sterben und nicht Rudelführer wären.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil eben Risikobereitschaft kommt ja auch mit großen Kosten. Unter Umständen zahlt sich's aus. Es kann natürlich auch schief gehen. Und was natürlich auch dazu kommt, gerade bei Wölfen sind ja hochsoziale Tiere, wo auch Kooperation eine wichtige Rolle spielt und da kann diese Risikobereitschaft und wenn das dann auch noch mit ein bisschen einer Persönlichkeit einhergeht, die jetzt nicht sehr freundlich ist, auch entgegen der ganzen Geschichte arbeiten. Also man kann durchaus durch diese Risikobereitschaft aggressiveren Verhaltensweisen die Aussichten auf einen höheren Status denen mehr schaden als nützen.
Das heißt, der Wolf soll sich das gut überlegen, ob er sie damit infiziert oder
nicht.
Wie bei
jeder Infektion, oder?
Wie ist es denn bei uns Menschen? Wenn das bei uns Menschen auch passiert, sind die Leute, die ein bisschen rücksichtsloser sind, sich selber gegenüber und anderen gegenüber, da auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die diese Infektion haben? Oder kann man das überhaupt nicht sagen? Oder ist es für uns Menschen ganz wurscht, weil die Katze so klein ist, dass so ein Erreger uns nichts anhaben kann? Oder weiß man es noch nicht?
Na, also ToxoplasmoseträgerInnen sind viele von uns, also mehr als ein Drittel von uns sind mit dem Toxoplasmose-Erreger irgendwann im Laufe unseres Lebens in Kontakt gekommen. Mhm. Je älter wir werden, desto größer wird dieser Prozentsatz, einfach weil wir länger Zeit gehabt haben, um diesen Kontakt zu haben. Dementsprechend ist das doch relativ weit verbreitet in der Gesellschaft und eben ausgehend davon, dass es diese Persönlichkeitsveränderungen in den Beutetieren der Katze gegeben hat, hat man sich dann auch angeschaut, naja, gibt es irgendeine Änderung im Verhalten, in der Persönlichkeit von Menschen, beziehungsweise in dem Fall eher unterscheiden sich jene Menschen, die ToxoplasmoseträgerInnen sind, von jenen Menschen, die diesen Erreger nicht in sich tragen. Mhm. Und da gibt's zahlreiche Studien, die irgendwie Effekte finden. Also, dass es einen höheren Anteil von Menschen mit Schizophrenie-Symptomen gibt, dass es eine höhere Risikobereitschaft gibt, dass es Unterschiede in dem soziosexuellen Verhalten gibt, dass unsere Ekelreaktion davon beeinflusst wird, etc. etc. Also
soziosexuelles Verhalten heißt einfach Sexualvorlieben. Wie man sich verhält im Rahmen der Sexualität, wenn man attraktiv findet, wie viele man attraktiv findet, was man dabei macht und so, das ist damit beschrieben.
Genau.
Und wenn man diese Unterschiede findet zwischen Menschen, die infiziert sind, nicht infiziert sind und so weiter, dann ist das jetzt schon aussagekräftig oder dann hat man nur was gefunden, was man noch nicht zuordnen kann?
Also ich wäre da wahnsinnig vorsichtig, da jetzt eben mit den Interpretationen durch die Decke zu schießen. Und das machen tatsächlich einige dieser Studien, die eben diese Zusammenhänge zwischen Toxoplasmose und Persönlichkeitseigenschaften bei Menschen beschreiben. Nämlich was jetzt kausale und funktionale Interpretationen dieser Ergebnisse betrifft, da würde ich total auf die Bremse treten. Also für mich ist das wirklich etwas, alleine schon aus diesem Zusammenhang, dass wir ein Fremdwirt sind, dass wir eigentlich überhaupt nicht Beutetiere von Katzen sind, muss man das schon also aufgrund dessen ein bisschen vorsichtig einordnen, dass das in irgendeiner Form sinnhaft wäre, dass es diese Persönlichkeitsveränderungen gibt. Das, was interessant ist aus meiner Sicht, wenn man eben sich Spezies anschaut, wo es diese Parasiten und aber auch diese Fraßketten-Zusammenhang quasi nicht gibt, wenn man hier durchgängig so ein Muster erkennt, wie zum Beispiel eben diese erhöhte Risikobereitschaft, die einhergeht mit dieser Infektion, da kann man sich überlegen, aha, da scheint etwas zu sein und kann sich die Frage stellen, was könnte denn der zugrunde liegende Mechanismus sein, der dazu führt, dass Tiere, die diesen Erreger in sich tragen, plötzlich verlernen, das, was eigentlich für das individuelle Überleben doch ganz nützlich wäre, nämlich Risiken zu meiden. Und das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass dieser Erreger in den Testosteronhaushalt eingreift.
Was heißt das konkret?
Wie genau das passiert, ist noch vollkommen unklar. Das, was eben, worauf Studien hinweisen, ist, dass ToxoplasmoseträgerInnen einen höheren Testosteronspiegel aufweisen. Und das Testosteron ist eben ein Hormon, das wahnsinnig viele unterschiedliche Aspekte in unserem Verhalten beeinflusst, unter anderem eben die Art und Weise, wie wir im sozialen Miteinander tun, wie wir mit Risiken umgehen, aber auch diverse kognitive Fähigkeiten werden vom Testosteron meistens beeinträchtigt.
Das ist ja alles nur relativ ungefähr. Das heißt, genau. Da wird was beeinträchtigt und da kann was sein, aber da kann auch gar nichts sein.
Nachdem es doch viele Studien gibt, die einen Zusammenhang zwischen Risikobereitschaft und Toxoplasmose finden, ist da wahrscheinlich schon etwas zu finden. Wie groß diese Effekte sind, da muss man schauen. Also das wird sich erst zeigen. Wie genau diese Mechanismen ablaufen, das ist auch noch im Unklaren, ist aber definitiv eben ein Forschungsbereich, der offensichtlich attraktiv ist. Also da findet tatsächlich viel Forschung statt und dementsprechend werden wir bald sicher mehr wissen.
Jetzt steht der Testosteron auch bei uns Menschen hoch im Kurs. Man unterstellt ja Männern, die besonders führungsstark sind, da ist vor... Es ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, der Begriff Alpha-Männchen sehr populär geworden. Man sagt, solche haben viel Testosteron, sind durchsetzungsfähig, können sie erstklassig fortpflanzen, sind so attraktiv für ihre Baden erinnern. Wie ist denn das tatsächlich untersucht? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen hohem gesellschaftlichem Status und der Testosteronkonzentration oder ist das nur, wie soll man sagen, Urban Legend? Redet man sich das nur schön, weil man sich irgendwann einmal den Begriff Testosteron gemerkt hat und jetzt führt man das halt darauf zurück?
Ja, also das Testosteron, das hat schon einen Einfluss auf unser Verhalten, auch bei Homo sapiens. Aber warum das Testosteron diesen Ruf des Alpha-Hormons hat, das geht eigentlich auf andere Tiere zurück. Mhm. Bei anderen Tieren ist das auch sehr schön nachgewiesen mit unterschiedlichsten Studien, wie eben Testosteron mit hohem Status einhergeht. Für mich immer noch eine meiner Lieblingsstudien, die ist schon sehr in die Jahre gekommen, aber ganz wundervoll. Da hat man sich angeschaut, wie das denn ausschaut mit dem Testosteron und dem Status bei Spatzen. Also beim klassischen Haussperling, da ist es nämlich so, dass da der Rang, den man inne hat, damit korreliert, wie groß denn dieser dunkle Bauchlatz ist. Also weiß nicht, hast du da irgendwie so einen Spatzen vor Augen? Irgendwie so, die haben ja diese schwarzen Flecken unterm Schnabel. Und die sind manchmal kleiner und manchmal größer. Je größer dieser Latz ist, desto höher ist der Status innerhalb dieser Gruppe.
Echt? Nur durch die Färbung äußerlich können die anderen schon erkennen, oha, wenn ich mit dem blöd herumspielt, da gibt's eine auf dem Latz. Oder vor den Latz, sagt man, glaube ich. Einfach kommt es daher, dass man was vor den Latz kriegt, weil die Spatzen sich da gegenseitig tögeln?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube eher nicht, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn das der Hintergrund wäre. Für die Verhaltensbiologin wäre es wundervoll, aber wahrscheinlich gibt es einen anderen Hintergrund.
Wie hat man denn das getestet bei Spatzen? Man kann sie ja nicht befragen, also das heißt, man kann keine Fragebogenforschung durchführen.
Ja, wie kommt man denn da?
wie kommt ja, die schicken ja nichts mit der Spatzenpost. Wie kommt man denn da dahinter?
Da hat man tatsächlich mit diesen Spatzenmännchen eine Reihe von Versuchen durchgeführt und zwar kann man ja diese Größe dieser Brustlätze verändern, indem man die eben entweder ausbleicht oder größer macht, also dunkler und größer macht. Und auf diese Art und Weise schaut dann ein Männchen so aus, als wäre es ein Hochstatusmännchen, obwohl es eigentlich gar kein Hochstatusmännchen ist oder umgekehrt. Dann hat man sich angeschaut, was tun denn die anderen Spatzen gegenüber diesen Männchen? Weil, so wie du sagst, das ist wirklich ein super Signal, dieser große Latz, den schauen sich die anderen Spatzen an und wenn der Latz groß ist, dann wissen alle, da machen wir lieber einen Bogen drum, mit denen legen wir uns lieber nicht an. Es war jetzt aber so, dass diese künstlich vergrößerten Lätze nicht dazu geführt haben, dass diese jetzt plötzlich zu einem Hochstatusmännchen verkleideten Männchen tatsächlich auch dieses Respektverhalten ausgelöst haben bei anderen Spatzen, sondern im Gegenteil, die anderen Spatzen haben das total durchschaut und haben gesagt irgendwie so, na, wem willst du was vormachen quasi, ja, und haben diese verkleideten Männchen sogar mehr attackiert, als wenn sie eben so ausgesehen haben, wie sie normalerweise ausgesehen haben. Dann hat man aber Folgendes gemacht, nämlich man hat sie nicht nur in einen anderen Latz gesteckt, sondern hat ihnen auch noch den Testosteronspiegel manipuliert. Und zwar hat man denen Testosteron mit einem Implantat eingebracht und hat auf diese Art und Weise eben das Niedrigstatusmännchen nicht nur angemalt wie ein Hochstatusmännchen, sondern darüber hinaus auch noch über das Testosteron das Verhalten zu einem Hochstatusmännchenverhalten gemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass die anderen Männchen oder die anderen Spatzen diese jetzt auf zwei Ebenen zu Hochstatusmännchen gemachten Spatzen ganz anders wahrgenommen haben, nämlich als wirklich Hochstatusmännchen. Also er hat beides gebraucht, sowohl den Testosteronspiegel, das Verhalten, als auch das Erscheinungsbild, also ich schaue auch aus nach einem Hochstatusmännchen. Also nur so tun, als wäre ich eins, das funktioniert nicht. Nur so ausschauen, als wäre ich eins, funktioniert auch nicht. Es muss beides zusammenkommen und dann habe ich wirklich gewonnen.
Was wäre jetzt die Analogie zu uns Menschen? Wenn jemand ein sehr teures Auto hat, dann denkt man sich, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Der kann sich auch einen ordentlichen Anwalt, eine teure Anwältin leisten. Und das schaut man sich dann an. Oder ist das zu einfach gezogen als Analogie? Weil es gibt ja auch bei uns Menschen Verhaltensweisen, dass die Leute Statussymbole zulegen. Die heißen ja nicht umsonst Statussymbole. Mhm. Um den anderen zu signalisieren, dass man weiß Gott was darstellt, was in Wirklichkeit oft nur eine Fassade ist, oder ist es bei uns Menschen komplizierter?
Ja, also gute Frage. Also ihr könnt mir vorstellen, dass tatsächlich die Statussymbole so ähnlich funktionieren wie dieser Brustlatz, dass man da dann schon noch dahinter schaut und sagt, irgendwie so, ist das jetzt ein ausgeborgtes, dickes Auto oder gehört dir das Auto wirklich im übertragenen Sinne? Also dass man genauer hinschaut, was da dahinter steckt, aber an sich einmal so diese Aufmerksamkeit dorthin lenkt, ich habe einen hohen Status oder ich erhebe einen Anspruch auf einen hohen Status, habe ich den auch verdient? Fragezeichen.
Ja. Also auf jeden Fall ist es so bei uns Menschen, wenn jemand wo sitzt und sein Essen einnimmt und er hat dabei einen Brustlatz, dann erhöht es den Status nicht zwangsläufig.
Nicht notwendigerweise, nein.
Nach dem Status bei Spatzen, jetzt zum Status unter Menschen. Und das hast ja du unter anderem sehr ausführlich untersucht und bist immer ausgezeichnet worden mit dem Ig Nobelpreis 2015. Nämlich, du hast die Manneskraft von Moulay Ismail, einem marokkanischen Despot, klingt so harmlos, Gewaltherrscher, Massenmörder untersucht. Und die Art und Weise, wie der mit Menschen verfahren hat können, das hat ihn ja auch quasi über andere erhoben, oder hat er vorher schon diesen Status haben müssen, um sich so aufführen zu können? Und was hat er genau gemacht und wie hast du das untersucht?
Ja, der Moulay Ismail, also der war einfach ein Erbe in erster Linie mal, ne? Also der ist einfach aufgrund der Erbfolge an die Macht gekommen und hat diese Macht dann einfach sehr gezielt ausgenutzt. Einerseits, um Kriege zu führen, andererseits aber auch, um seinen Fortpflanzungserfolg dorthin zu bringen, dass es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat. Diese Anzahl an Kindern, die da entstanden ist, die ist tatsächlich eine große Mehr, die wirklich die Wissenschaftsgemeinschaft schon seit Jahrzehnten beschäftigt, ob denn das überhaupt möglich ist. Und jetzt könnte man sagen, irgendwie so, ihr Wissenschaftler habt nichts Gescheiteres zu tun, als euch dieser Frage zu widmen. Oder fragst du mich das gleich jetzt eh?
Nein, das hätte ich nicht gefragt. Aber meine Frage, ich hätte sie kurz zusammengefasst für alle, die es noch nicht wissen. Moulay Ismail gilt und auch laut Guinness Buch der Rekorde eingetragen als der Mann, der am allermeisten Kinder gezeugt hat. Die Anzahl ist ein bisschen umstritten, aber es geht plus minus 1000 Kinder, soll er gezeugt haben. Aber jetzt die Frage, habt ihr nichts Besseres zu tun in der Wissenschaft oder ist es eine Smalltalk-Frage auf Konferenzen, wenn man gern das Thema auf Sexualität gelenkt hätte, wenn man gern hätte, dass es dann im Hotelzimmer anders weitergeht?
Vorstellungen hast du davon, wie es bei uns auf den Kongressen vorgeht?
Ich glaube, ich kann mir das nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es bei euch bei den Kongressen zugeht.
Na, also tatsächlich ist das eine Frage, die gar nicht so irrelevant ist für Forschungsgebiete, die sich mit Geschlechterunterschieden im Verhalten auseinandersetzen. Warum? Weil aus diesen unterschiedlichen Fortpflanzungsaussichten von dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht sich sehr viele Hypothesen ableiten, Voraussagen darüber, wie Männer und Frauen denn so unterschiedlich tun. Das Ganze basiert eigentlich nur auf dieser Annahme, dass einerseits das Fortpflanzungspotenzial von Frauen relativ überschaubar ist und andererseits das Fortpflanzungspotenzial von Männern, manche sagen sogar unlimitiert ist, das ist es sicher nicht, aber zumindest viel, 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 viel höher ist.
Von der Grundannahme ausgehend wird auf weiteres Verhalten von Männern und Frauen geschlossen?
Genau, also das fängt an mit Vorlieben bei der Partnerwahl, geht aber hin bis zu Entscheidungsfindungen und kognitiven Prozessen. Also das ist wirklich, also das zieht sich quer durch das gesamte Verhalten und dementsprechend ist es wirklich eine wichtige Frage, hier auch einmal hinzuschauen und zu sagen, naja, also wo sind denn jetzt tatsächlich diese Grenzen und liegt das wirklich so weit auseinander? Ist das wirklich alles so schwarz-weiß, wie es teilweise in unserer Fachliteratur so dargestellt wird.
Und das war der Anlass für dich, da nachzuschauen. Also hast du dir einmal gestritten in der Kollegenschaft oder ist dir das aufgefallen oder ist schon mehreren Menschen aufgefallen in der Forschung und du hast da gedacht, jetzt schauen wir da mal genauer nach.
Also es gibt viele, viele Studien, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Also viele, viele ist vielleicht übertrieben. Es gibt schon ein paar Studien, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. In unseren Augen war es halt so, dass die eine hatte halt die Schwäche, die andere hatte jene Schwäche. Und das, was wir versucht haben, war halt eben tatsächlich alle Aspekte, die den Fortpflanzungserfolg beeinflussen können, mit zu berücksichtigen und alles in ein Modell reinzupacken, so dass man einfach mal durchrechnen kann, was wäre denn überhaupt notwendig. Und wenn man diese Notwendigkeiten kennt, dann kann man eine Aussage darüber treffen, ob etwas theoretisch zumindest möglich wäre. Und man kann sozusagen auch eben sagen, wo bis wie weit können wir von Unterschieden sprechen und wo gibt es eben große Überlappungsbereiche.
Das heißt, der Müller Ismail war quasi nur euer Posterboy für die Forschung, er wollte jetzt eine ganz grundlegende Frage beantworten und hat es am Müller Ismail festgemacht, weil dessen Biografie eben so außergewöhnlich war.
Seine Biografie, aber hauptsächlich eben auch, weil es hier gute Belege dafür gibt, was denn seinen Fortpflanzungserfolg tatsächlich gibt. Ich meine dann nicht das Guinness Buch der Rekorde. Es gibt aus der Zeit tatsächlich sehr belastbare historische Berichte und mit denen haben wir dann weitergearbeitet.
Ja, historische Berichte vom Fortpflanzungserfolg gibt es von mir auch. Die kann man sich sogar anschauen. Also das sind gar nicht historische Berichte, das ist Zeitzeugen, aber er hat halt eine große Anzahl an Kindern gezeigt und das war für euch wichtig.
Genau. Wie man diese vielen Kinder zusammenbringt, da braucht es natürlich viele, viele Faktoren, die man damit einberechnen muss. Es ist ja so, dass ob jetzt eine Kopulation zu Fortpflanzung führt, diese Frage hat eigentlich auch niemand beantwortet, wie oft muss ich kopulieren, damit dabei Nachkommen dabei rausschauen.
Das heißt, welche Parameter grob und dann vielleicht auch im Feineren habt ihr berücksichtigen müssen, um da zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen? Weil es war ja der Ig Nobelpreis in Mathematik, das heißt, das nehme ich an, wird ja ein mathematisches Modell gewesen sein, das da dazu gedient hat, dass ihr zu einem Ergebnis gekommen seid.
Genau, also ich mag vielleicht nochmal mit dieser Frage anfangen, wie viele Kopulationen sind notwendig, um einen Fortpflanzungserfolg damit auszulösen? Und wenn man diese Frage stellt, dann, ich finde das ganz lustig, weil ich diese Frage meinen Studierenden gerne stelle und dann kommt als Antwort gerne einmal, wenn man sehr viel Pech hat,
oder Glück, je nachdem, was man vorhat im Leben.
Genau, also Letzteres kommt dann von den Studis eher weniger. Das ist dann ein anderes Publikum, wo das als Glück bezeichnet wird. Also ja, man kann das eigentlich nicht auf eine Zahl wirklich so festmachen, weil so viele Faktoren zusammenspielen. Die müssen alle passen, damit tatsächlich eine Kopulation dazu führt, dass Nachkommen dabei rausschauen. Das Erste wäre, es gibt Frauen, die sind fruchtbar, es gibt Frauen, die sind nicht fruchtbar, per se. Dann gibt's auch im Laufe der Lebensphase Veränderungen in der Fruchtbarkeit. Also irgendwie die Fruchtbarkeit ist grundsätzlich höher, wenn wir jünger sind, nimmt dann mit höherem Alter ab. Darüber hinaus ist die Fruchtbarkeit auch über den weiblichen Zyklus hinweg unterschiedlich verteilt. Also rund um den Eisprung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nachkommen bei einer Kopulation entstehen, höher als beispielsweise rund um die Menstruation. Dann haben wir weitere Faktoren, die da auch noch mit eingeflossen sind. Wie viele Frauen gibt's denn überhaupt im Harem? Weil natürlich während einer Schwangerschaft kann man nicht noch einmal schwanger werden.
Der hat den Fortpflanzungserfolg quasi fußläufig gehalten. Er hat nicht jedes Mal irgendwo hin müssen und Frauen umwerben, sondern er hat ein Harem gehabt, ich glaube mit 500 Frauen und die sind ja, nehme ich an, auch nicht lang gefragt worden, ob sie gerade Teil des Fortpflanzungserfolgs sein wollen, sondern da ist es halt zugegangen, wie man sich das im Harem vorstellt, oder?
Naja, wie stellt man sich so ein Harem vor? Also es gibt ja einerseits diese sehr romantische Vorstellung von einem Harem, aus Operetten so bekannt ist, da wird viel gesungen, das ist alles irgendwie schön und ich weiß nicht, was alles. Nein, tatsächlich.
Nicht so wie ein gut gepflegter Rosengarten, wo es allen gut geht und dann, wenn gerade Zeit ist und die Stimmung passt und das Wetter, dann geht man halt miteinander mal in die Hängematte, sondern geht's anders zu.
Ja, also bei Muley mit ziemlicher Sicherheit, also der war ja ein sehr grausamer Mensch, das heißt, der hat ja seinen Frauen auch nicht unbedingt Gutes angedeihen lassen, die sind mehr oder weniger in Einzelhaft gehalten worden und sind dann quasi für die sexuellen Dienste vorgeführt worden.
Das heißt, das war quasi so eine Mischung aus Kloster und Laufhaus?
Ja, wahrscheinlich, so in der Art. Sind auch streng bewacht worden, weswegen man wirklich eigentlich davon ausgehen kann, dass alle Kinder, die Frauen von Muley zur Welt gebracht haben, auch wirklich seine waren. Also diese strenge Bewachung geht von den Eunuchen, Privatwächtern über eben Verhaltensregeln, die alle Menschen betroffen haben. Also die Leute, da gab es dann eine Glocke, wenn die mal den Harem verlassen durften, was sehr selten war. Dann gab es eine Glocke, die allen anderen signalisiert hat, so und jetzt kommt die Haremsfrau und du musst dich jetzt quasi mit dem Gesicht nach unten auf den Boden werfen, damit du sie nicht einmal anschauen kannst, um sozusagen diesem Verdacht des Fremdgehens schon wirklich aus dem Weg zu gehen. Also wirklich alle Register wurden da gezogen, um sicherzugehen, dass diese Frauen tatsächlich exklusiv seine waren. Aber eben, also 500 Frauen ist nicht nur das eine, also wie viele Frauen sind im Harem, sondern auch, wie geht er mit diesen Frauen um? Nämlich gibt es irgendwie Favoritinnen im Rahmen dieses Harems, ja, mit denen er häufiger zusammenkommt oder verteilt er seine Spermien tatsächlich gerecht auf alle? Könnte es vielleicht sogar vorgekommen sein, dass er sich verliebt hat? Und dann natürlich auch noch Faktoren, die seine eigene Fruchtbarkeit betreffen, nämlich wie schaut's denn aus mit der Spermienqualität und der Spermienanzahl, Spermienalterung, all diese Dinge haben wir eben auch mit einberechnet, um hier eine Abschätzung darüber zu treffen zu können, wie viele Kopulationen denn notwendig seien, um zu diesem Fortpflanzungserfolg zu kommen.
Mhm. All diese Parameter berücksichtigt habend, wie war denn euer Ergebnis?
Wir haben im Prinzip eine Computersimulation gebaut, wo wir all diese Parameter eingebaut haben und haben dann herausgefunden, dass abhängig von dem Fruchtbarkeitsmodell, das wir dem Ganzen zugrunde legen, so 1 bis 2 Kopulationen pro Tag notwendig gewesen wären, um diesen Fortpflanzungserfolg zu erreichen. 1 bis 2 Kopulationen pro Tag über einen Zeitraum von 32 Jahren.
Also ganz schön anstrengend, bei aller Grausamkeit auch für einen Alleinherrscher, das durchzuziehen, aber dann geht es für ihn theoretisch zumindest biologisch aus?
Ja, theoretisch biologisch hätte es sich ausgehen können, wobei man allerdings sagen muss, diese Kopulationshäufigkeit, also 1 bis 2 Mal pro Tag, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht wahnsinnig viel. Aber
doch, das klingt auch auf den zweiten Blick schon wahnsinnig viel. Also wenn man jung ist und sich das wünscht, weil man das noch nicht oft gemacht hat, dann klingt es vielleicht verlockend. Aber wenn man schon eine Zeit lang auf der Welt ist und sich vorstellt, man muss das jeden Tag 1 bis 2 Mal machen, das klingt schon noch sehr viel.
Eben, also über diesen Zeitraum von 32 Jahren und darüber hinaus auch noch mit dieser Regelmäßigkeit, also es wäre jetzt keine gute Idee gewesen, irgendwie so eben sich das fürs letzte Wochenende im Monat aufzusparen und man sagt irgendwie so, da mache ich dann irgendwie so alles, was ich angesammelt hat über das Monat hinweg, sondern es hätte tatsächlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit passieren müssen, weil bei jeder Ejakulation gehen ja Spermien verloren und diese Spermien müssen nachproduziert werden. Die menschlichen Hoden, die sind zwar gar nicht so klein, aber trotzdem, was ihre Produktionskapazitäten betrifft, ja, ist es wahrscheinlich so bei 2 Kopulationen oder 2 Ejakulationen pro Tag, ist man ziemlich genau dort, was unsere Hoden nachproduzieren können. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie so eben zu viele Ejakulationen im kürzesten Zeitraum, das würde dazu führen, dass die Spermienanzahl zu gering wird und deswegen dann die Fruchtbarkeit wieder drunter leidet.
Das ist theoretisch, also in der Praxis ist es wieder schwieriger durchzuführen, aber theoretisch wäre es eine biologische Verhütungsmethode, 3-mal am Tag masturbieren und dann erst Geschlechtsverkehr.
Also ich glaube, bis man sich steril masturbiert hat, ich glaube, das wäre mechanisch so beanspruchend, dass man dann gar keine Lust mehr hat auf Geschlechtsverkehr.
Und deshalb ist es auch so selten und wird so selten empfohlen, sonst wäre es wahrscheinlich neben der Knausogino-Methode auch vom Vatikan empfohlen.
Nein, die Verschwendung der Lebenssäfte, ich glaube, das wäre eher kritisch.
Stimmt, ja, das wird dort nicht empfohlen. Das heißt, jetzt seid ihr unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren dahinter gekommen, es ging sich vielleicht sogar aus, nicht nahezu unendlich viele, aber sehr viele Kinder zu zeigen, was ja der Ausgangspunkt der Forschung war, weil das halt überall behauptet wird. Jetzt kann man in Ausnahmefällen das unter Umständen schaffen, aber warst du überrascht, dass das Ergebnis war?
Das, was ich eigentlich am spannendsten gefunden habe in unserer Studie, wir haben uns ja auch angeschaut, wie schaut's denn aus mit der Haremsgröße? Und das ist eigentlich irgendwie so mein Lieblingsteil. Mhm. Nämlich laut historischen Berichten hatte er ja wirklich einen riesigen Harem mit 500 Frauen. Mhm. Und wir haben uns angeschaut, wie eben die Haremsgröße mit dem Fortpflanzungserfolg zusammenhängt. Auch deswegen, weil das auch ein Postulat ist, also findet man auch in unseren Lehrbüchern, dass der männliche Fortpflanzungserfolg eigentlich nur davon abhängt, wie groß ist der Harem.
Also je mehr Frauen, desto mehr Kinder.
Je mehr Frauen, desto mehr Kinder, eindeutiger Zusammenhang. Mhm. Da haben wir in unseren Modellen gefunden, dass dem nicht so ist, mhm, sondern vielmehr eben wiederum abhängig davon, welches Modell dem Ganzen jetzt genau zugrunde liegt, irgendwo zwischen 70 und 110 mhm Frauen im Harem eigentlich das Maximum ist, was der Mulei biologisch bedienen konnte, wenn man das so sagen möchte. Also wo man sagen kann, irgendwie so da führt eine Vergrößerung des Harems tatsächlich zu einer Vergrößerung des Reproduktionserfolgs. Jenseits von 70 bis 110 Frauen wächst der Harem zwar weiter, also die weiteren 400 Frauen, die waren zwar im Harem, haben aber keinen Einfluss mehr auf den Fortpflanzungserfolg, weil eben der limitierende Faktor nicht die Frauen sind, sondern der Mulei und die Spermien, die er produzieren kann.
Und das ist jetzt, das hast du jetzt fast triumphal präsentiert, das war das Ergebnis, davon warst du begeistert?
Ja, tatsächlich, also irgendwie, es ist schon sehr schön, wenn man irgendwie so ein etwas, also was ich als Studentin wirklich so als eine, ja, fast wie eine Wahrheit gelernt habe, wenn man da dann einfach anhand von empirischen Daten sagen kann, so, na, stimmt nicht. Also ich finde ja tatsächlich in der Wissenschaft dieses Überraschtsein, Neues lernen und unter Umständen eben Widerlegen von Dingen, von denen man immer geglaubt hat, dass das so ist, das ist eigentlich, ja, wahnsinnig toll. Also ich habe keine Worte dafür, wie großartig das eigentlich ist, eben so diese Augenöffner-Momente.
Das heißt, wenn jahrzehntelang behauptet worden ist, je mehr Frauen, desto größer kann der Fortpflanzungserfolg sein und du kannst den Männern ausrichten, mehr als 70 müssen es nicht sein, dann ist die Forschung gelungen.
Ja, so wie du das jetzt sagst, irgendwie so, okay, ja, man wird natürlich bescheiden, worüber man sich schon freut, aber ja.
So, jetzt müssen wir schnell noch die Tipps und Verkündigungen machen, weil jetzt sind sicher viele in Stimmung gekommen nach dieser blumigen Beschreibung und wollen gar nicht mehr länger zuhören. Deshalb kurz noch, wie immer am Ende unseres Podcasts, sachdienliche Hinweise. Seit Ende September feiern wir Science Busters, sind 15 und haben begonnen rund um den 26. September mit Erscheinen unseres Science Busters Buchs. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das Buch ist nach wie vor überall dort erhältlich, wo man Bücher bekommt und verkauft sich erfreulicherweise sehr gut. Vielen Dank. Und aber es gibt seit 5.12., also seit Krampus, wenn man sein Jahr so strukturiert nach Lostagen, gibt es das Buch auch als Hörbuch, wie immer famos gelesen von Thomas Leubel und zwischendurch auch ein bisschen von uns, erschienen im Hörverlag.
Von der Science Boy Group zur Kelly Family der Naturwissenschaften. Prequel and Early Years. Ziemlich genau 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall, ob der an einem Donnerstag war oder Freitag, da gehen die Quellen auseinander, ist Heinz Oberhummer emeritiert worden. Davor war er Assistenzprofessor an der TU Wien für theoretische Physik, Astrophysik, Teilchenphysik, Didaktik der Physik, Kosmologie und noch manches mehr, wenn man davon ausgeht, Fachkraft zu sein, nur weil man auf einem wissenschaftlichen Paper als Autor oder Co-Autor geführt wird. Der russische Regisseur Andrei Tarkowski lässt in seinem Film Nostalgia die Hauptdarstellerin sinngemäß sagen, mit manchen Männern gehe man nur deshalb ins Bett, damit sie endlich zu reden aufhörten. So war es bei Heinz Oberhummer sicherlich nicht, aber man könnte schon mutmaßen, dass er überall so lange lästig war, bis er irgendwo Professor geworden ist. Emeritiert worden ist er schließlich als Professor für theoretische Physik, möglicherweise weil dort der Andrang am geringsten war. Jedenfalls kann der Tag der Pensionierung als offizieller Startschuss gelten, nachdem sich ein paar tausend Milliarden menschliche Zellen auf den Weg gemacht haben, das zu werden, was in den letzten 15 Jahren als Science Busters von sich reden gemacht hat. Wenn man so möchte, ist also das österreichische Beamtendienstrecht mitschuldig daran, dass die schärfste Science Boy Group der Milchstraße das Licht der Welt erblickt hat.
Aber es gibt uns natürlich auch wieder live zu sehen. Bis zum Jahresende gibt's noch 4-mal Science Busters. Erst der Bauernsilvester mit Florian Freistetter, Ruth Grützbauch und Martin Puntigam am 27.12. in der Helmut-List-Halle in Graz und am 30.12. im Stadtsaal in Wien.
Und am 31. wie gewohnt der traditionelle naturwissenschaftliche Jahresrückblick, den wir schon seit vielen, vielen Jahren immer zu Silvester abfeiern. Silvester Edition 22 heißt es diesmal wieder im Schauspielhaus Wien, haben wir auch schon einige Male den Jahreskehr aus dort gefeiert mit zwei Vorstellungen, 18 Uhr und 21 Uhr in der Besetzung Florian Freistetter, Martin Moder und ich in deren Mitte, ein letztes Mal noch Naturwissenschaft für heuer.
Bevor es dann im Jänner wieder mal nach Deutschland geht. Noch einmal, weil wir das so oft verschoben haben, Global Warming Party und zwar endlich am 19.01. in Berlin, am 20.01. in Dresden und am 21.01. in Leipzig. Und gleich angehängt, damit es nicht zu wenig abwechslungsreich wird, am 22.01. die Deutschlandpremiere der aktuellen Jubelshow Planet B im Lustspielhaus in München.
Dann schlafen wir kurz durch und Planet B gibt's aber dann weiterhin in der Besetzung Martin Moder, Florian Freistetter und mir unter anderem am 30. Jänner wieder im Stadtsaal Wien, wo die Show Premiere gehabt hat Mitte Oktober und am 23. Februar im Orpheum Wien.
Und den Martin Puntigam gibt es natürlich auch als Solo zu erleben mit der Glückskatze am 6. und 7.1. im Kabarett Niedermeyer in Wien, am 10. und 11.1. im Theatercafé Graz und am 13.1. in Guck, Braunauer, Oberösterreich.
Offensichtlich eine mit Toxoplasmose infizierte Glückskatze, weil es natürlich sehr wagemutig zugeht in dem Soloprogramm. Alle Links und Hinweise und Studien, die wir heute erwähnt haben, finden Sie wie immer in den Shownotes.
Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook gerne als Audiofile.
Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten,
aufessen, ausscheiden und weiter infizieren und was immer man noch mit dem Podcast machen kann, bis in 14 Tagen. Schöne Zeit bis dahin.
Papa, alles Liebe.